Die Feinde planen einen Angriff. Als Sambalat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Einwohner von Aschdod erfuhren, dass der Aufbau der Jerusalemer Mauer Fortschritte machte und die letzten Lücken schon fast geschlossen waren, gerieten sie in Wut. Sie verbündeten sich, um Jerusalem anzugreifen und unsere Pläne zu durchkreuzen. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen auf. Das Volk der Judäer sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Die Schutt ist viel zu viel. Alleine ist es uns zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Doch unsere Feinde dachten, noch bevor die Juden uns bemerken, sind wir schon mitten unter ihnen, bringen sie um und zerstören ihr Bauwerk. Aber immer wieder kamen Juden, die in ihrer Nähe wohnten, zu uns und erzählten, was die Völker ringsum gegen uns im Schilde führten. Darum stellte ich dort wehrfähige Männer auf, wo die Mauer noch besonders niedrig war und Lücken aufwies. Sie waren nach Sippen eingeteilt und mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich sah mir alles noch einmal genau an. Dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk: Hab keine Angst vor ihnen, vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Als unsere Feinde hörten, dass wir alles wussten und dass Gott ihre Pläne vereitelt hatte, konnten wir wieder an die Arbeit gehen, jeder an seinen Platz. Allerdings baute von diesem Tag an nur noch die Hälfte der Männer an der Mauer weiter. Die anderen hielten in ihren Rüstungen Wache und waren mit Lanzen, Schildern und Bogen bewaffnet. Sie standen mit ihren Offizieren hinter den Männern, die an der Mauer arbeiteten. Die Lastenträger trugen mit der einen Hand das Baumaterial, in der anderen hielten sie eine Waffe. Alle Arbeiter hatten ihr Schwert umgeschnallt. Der Mann, der mit dem Horn Alarm blasen sollte, blieb die ganze Zeit in meiner Nähe. Den führenden Männern und dem übrigen Volk hatte ich eingeschärft: Die Mauerabschnitte, die weit wieder aufgebaut werden müssen, sind sehr lang. Darum sind wir weit voneinander entfernt. Sobald ihr irgendwo das Horn blasen hört, lauft sofort dorthin. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir alle von Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit. Und die Hälfte der Männer hielt mit den Lanzen in der Hand Wache. Ich hatte allen befohlen: Übernachtet in Jerusalem, damit ihr nachts eine Wache übernehmen und tagsüber arbeiten könnt. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus. Und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit, mit der Waffe in der Hand.
Ja, da haben wir heute schon ein paar sehr gute Zeugnisse, Lebensberichte gehört, die uns viel Mut machen und auch im Umgang miteinander Mut machen. Gott sät nicht nur, er hat nicht nur Freude am Sehen, sondern er hat auch Freude daran, uns zu gießen, sich um uns zu kümmern über eine lange Zeit, unser ganzes Leben lang. Das ist sehr gut. Vielen Dank auch, Barbara, für diese kleine Geschichte mit der Vase, die uns daran erinnert, ja, wenn auch mal was kaputt geht, Gott ist kreativ. Also du warst kreativ, daraus etwas sehr Gutes zu machen. Und Gott ist noch viel kreativer, etwas aus unserem Leben zu machen, selbst wenn mal etwas kaputt geht. Und darum wird es auch in meiner Predigt heute gehen. Ja, letzten Sonntag, da konnte ich nicht die Predigt halten. Ich war, sag ich mal, leicht erkältet. Eigentlich nicht ganz so stark, aber wenn man solche Symptome hat, wie Halsschmerzen, Gliederschmerzen und so weiter, dann soll man ja zu Hause bleiben. Deswegen habe ich das dann auch gemacht. Holger hat mich vertreten. Vielen Dank nochmal, Holger. Eigentlich wäre Holger heute dran gewesen. und deswegen bin ich jetzt für ihn eingesprungen. Wir haben also unseren Dienst getauscht. Ich werde auch heute noch einmal auf den Glauben der Menschen, auf den Glauben der Christen eingehen und auf die Glaubenskämpfe, die wir ja manches Mal zu kämpfen haben. Ich habe noch einmal dasselbe Hintergrundbild gewählt, wie in den letzten Predigten dieser Reihe, ein Regenbogen über Bad Mergentheim. Der Regenbogen ist ja ein Symbol, welches Gott uns gegeben hat. Es ist das Symbol der Hoffnung, ein Symbol der Hoffnung. Hier hat der Regenbogen über Bad Mergentheim geleuchtet, aber ich habe den sicherlich auch schon über euren Städten und Dörfern gesehen. Ja, der Regenbogen ist ja immer wieder weltweit zu sehen, auf der ganzen Erde, immer wieder. Gott hat uns Menschen den Regenbogen gegeben, um uns Hoffnung zu machen, denn der Regenbogen erinnert uns daran, dass Gott zu seinen Zusagen steht, dass er eben nicht nur am Anfang mal so ein bisschen gesät hat, sondern dass er ein Leben lang sich um uns kümmert. Und diese Zusage Gottes gilt natürlich auch in Zeiten, in denen das Leben zum Beispiel durch so einem Virus sehr stark durcheinandergebracht wird. Egal in welcher Lebenssituation du gerade bist, können wir in Glaubenskämpfe hineingeraten. Und deshalb diese Predigtreihe und voraussichtlich wohl erstmal die letzte Predigt dieser Reihe, aber deshalb habe ich diese Predigtreihe gewählt in dieser Zeit, weil wir gerade in solchen Zeiten auch in Glaubenskämpfe hineinkommen können. Und wer sich das nochmal alle vier dann anschauen oder anhören möchte, kann das ja im Internet oder auf CD. Wenn wir Menschen uns etwas merken wollen, dann ist es wichtig, dass wir immer wieder wiederholen. So setzt sich das fest. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, dass ich mal so einen kleinen Rückblick gebe über die letzten drei Predigten dieser Reihe, in dem es um den Glauben von uns Menschen geht. Ich habe am 28.02. begonnen, da ging es um Johannes 14, Vers 1. Dort sagt Jesus: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In welche Situation hatte Jesus diese Aussage zu seinen Jüngern gesagt? Wir gehen davon aus, dass Jesus circa 12 Stunden später am Kreuz hingerichtet wurde. Jesus sagte das damals zu seinen Jüngern. Er sagte im Grunde genommen zu seinen Jüngern: Was auch immer geschieht, erschreckt nicht und haltet euren Glauben lebendig. Selbst dann, wenn Menschen aus dem engsten Freundeskreis zu Verrätern werden, so wie Judas das tat. Selbst dann, wenn du selber Fehler machst, so wie zum Beispiel Petrus das tat. Selbst dann, wenn es so aussieht, als ob Jesus dir nicht mehr zuhört, nicht mehr helfen kann, so wie es aussah, als Jesus am Kreuz starb, glaube an Gott und glaube an Jesus, lass dich nicht von den äußeren Umständen beirren, sondern bleibe ganz nah dran an Jesus. Und dann hat Jesus einige Zeit vorher noch gesagt, in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hier in Johannes 7, Vers 38 werden wir nicht nur herausgefordert zu glauben, sondern wenn wir so glauben, wie Jesus es von uns erwartet, dann werden wir, egal wie die Situation gerade ist, für andere zum Segen werden können. In der zweiten Predigt dieser Reihe ging es dann um unsere Entschlossenheit. Ich bin dazu entschlossen, meinen Glauben zu leben. 2. Timotheus 4, Vers 7. Dort steht: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Dreimal: Ich habe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Kein vielleicht, kein eventuell, sondern ich bin ganz und gar entschlossen. Und in der dritten Predigt am 21.03. habe ich dann einen Text aus dem Buch Nehemia gewählt, Thema Glaubenskämpfe trotz Verachtung. Damit der Glaube stärker ist als die Verachtung, müssen wir uns immer wieder daran erinnern, wem vertrauen wir denn? Worauf hoffen wir denn? Und dazu möchte ich jetzt nochmal ergänzend sagen, ich habe diese Predigtreihe ganz bewusst in dieser Zeit gewählt, in der wir jetzt gerade leben. Das Coronavirus beeinträchtigt das Leben von allen Menschen weltweit und natürlich auch uns in unserem Land. Die Menschen, die spalten sich in die verschiedensten Lager, von den Virusleugnern bis hin zu den Übervorsichtigen, von denen, die ihre finanzielle Existenz schon verloren haben oder verlieren, zu denen, die aufgrund dieser Pandemie enorm reich geworden sind. Von denen, die ihr Leben verloren haben, bis zu denen, die noch nicht einmal jemanden kennen, der krank geworden ist. Dann die überforderten Politiker. Die einen Politiker werden angeklagt, weil sie die Notbremse zu spät gezogen haben und es sterben so viele Menschen, dass man nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen toten Menschen. Und die anderen Politiker werden angeklagt, weil sie zu übervorsichtig sind und damit die ganzen finanziellen Existenzen ruinieren. Und jetzt könnte ich sagen, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und mittendrin sind die Christen und auch die Gemeinden der Christen. Und ich stelle fest, dass im Grunde genommen alle Meinungen auch in den christlichen Gemeinden vertreten sind. Aber welche Meinung du auch immer hast, unser Leben wird von den Auswirkungen dieser Pandemie beeinträchtigt. Egal, welche Meinung du auch immer hast. Ich glaube, dass wir gerade in dieser Zeit diese Erinnerung an unseren Glauben und den Wert unseres Glaubens besonders nötig haben. Bei Nehemia, da war es kein Virus, sondern Menschen, also Feinde, die Feinde Israels, die sich gegen sie verschworen hatten. Aber dennoch können wir viel von Nehemia und dem Volk damals lernen, was auch für uns heute immer noch wichtig ist. Es geht um Einheit. Es geht um Einheit und Vertrauen auf Gott. Und das können und müssen wir auch heute immer noch umsetzen, auf heute übertragen. Auf uns Christen weltweit und natürlich auch hier in Bad Mergentheim. Heute lautet das Thema meiner Predigt: Glaubenskampf gegen Anfeindung allzeit bereit. Und wer genau hingehört hat, in dem Text, den Barbara eben gelesen hat, ging es auch darum. Sie waren allzeit bereit. Glaubenskampf gegen Anfeindungen allzeit bereit. Der Text steht in Nehemia 4, 1 bis 17. Den ganzen Text hat Barbara eben vorgelesen und ich werde dann auch nur einige Verse daraus wiederholen. Nehemia und das Volk Israel standen nun vor einer ganz schön großen Herausforderung, gegen die Feinde zu kämpfen und gleichzeitig die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und die Völker um Israel herum, sie hatten zwar aufgehört, über sie zu spotten, aber dafür steigerten sie nun ihre Aggression gegen das Volk Israel und zogen gegen sie in den Krieg. Doch Nehemia ließ ihnen ausrichten, Nehemia 2, Vers 20, da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und mit dieser Entschlossenheit ging dann Nehemia im Vertrauen auf Gott gegen seine Feinde vor. Dennoch noch einmal so ein paar Gedanken zur problematischen Situation, in denen das Volk Israel damals war. Das Volk Israel kam zurück aus der Gefangenschaft und die Feinde wollten Israel gleich wieder vertreiben. Das Volk Israel war umringt von Völkern, die es um jeden Preis verhindern wollten, dass das Volk Israel wieder stark wird. Doch Israel wollte sich nicht vertreiben lassen, sondern stattdessen zwei ganz wichtige Aufgaben übernehmen. Zum einen mussten sie sich wappnen gegen diese Übermacht an Feinden, zum anderen die Stadtmauer von Jerusalem, der Hauptstadt, wieder aufbauen. Und damit waren sie aus rein menschlicher Sicht total überfordert. Und deshalb war ihr Glaube an Gott und seine Hilfe von so großer Bedeutung. Und überfordert fühlen wir uns ja auch manches Mal in dieser Zeit. Und deshalb ist auch für uns unser Glaube von einer enorm großen Bedeutung. In den letzten Predigten ging es darum, dass die Feinde Israels versucht hatten, den Mut Israels durch Verachtung und Abwertung zu brechen. Jetzt hatten die Feinde Israels gemerkt, nur reden nützt nichts. Deshalb wollten sie jetzt Gewalt anwenden, also von der emotionalen Gewalt hin zur körperlichen Gewalt. Mein Gliederungspunkt: Anfeindungen damals und heute. Was machte denn das Volk Israel damals? Sie machten ja nichts Verbotenes. Sie bauten ihre alte Heimat wieder auf. Dafür hatten sie auch die Erlaubnis bekommen. Und jetzt taten sie das, was sie tun wollten, was sie tun durften. Doch die Nachbarvölker sahen das ganz anders. Sie regten sich fürchterlich darüber auf. Hast du das auch schon mal erlebt, dass sich jemand über dich aufregt, obwohl du im Recht bist? Du hast nichts Verbotenes getan. Und dennoch wirst du angegriffen. Vielleicht auch, weil der andere einfach nur eine andere Meinung hatte als du. Es anders gesehen hat als du. Und das ist echt bitter. Und damit muss man dann echt fertig werden, wirklich fertig werden. Was können wir da von Nehemia lernen? Und darum geht es halt auch in diesem Text und auch in meiner Predigt. Nehemia berichtet in Nehemia 4, Vers 1, als aber Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig. Wie bedrohlich diese Situation für das Volk Israel damals war, kann man vielleicht noch mal ein bisschen besser erkennen, wenn man mal so sich so eine Karte anschaut. Für die, die die Karte jetzt nicht sehen können, erkläre ich das auch. Also das schwarz umrundete ist das Gebiet, in dem die Rückkehrer zu dieser Zeit hauptsächlich lebten. Und in der Mitte von diesem schwarz umrandeten Gebiet ist ein roter Kreis, das ist Jerusalem, die Hauptstadt. Und darum geht es in diesem Bericht aus der Bibel. Also das Ganze befindet sich links vom Toten Meer. Und oben im Norden war Sanballat in Samaria und rechts, also im Osten, oberhalb vom Toten Meer, Tobia in Ammon und unten im Süden Moab, die Araber und im Westen noch Aschdod, da im Westen. Also eigentlich eine ganz eindeutige Situation im Norden, Osten, im Süden und im Westen lagen die Feinde und dann auch noch das Tote Meer. Also sie waren wirklich ganz umkreist von den Feinden. Und selbst wenn sie sich vorgenommen hätten, wir fliehen, wir hauen ab, dann hätten sie über irgendein feindliches Gebiet drüber gemusst. Selbst eine Flucht wäre schwierig gewesen. Und in Nehemia 4, Vers 2 können wir nachlesen, dass die Feinde Israels sie mit Waffengewalt niederstrecken wollten. Was aber macht Nehemia und sein Volk? Nehemia 4, Vers 3. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Also sie beteten und gleichzeitig taten sie das, was sie tun konnten. Sie stellten Wachen auf. Und das müssen auch wir beten, aber gleichzeitig das tun, was wir selber tun können. Das erwartet Gott auch von uns. Manchmal, da beten wir für Dinge, da sagt Gott, Mensch, das kannst du auch selbst. Mach's doch mal. Setz es mal in die Tat um. Also wir können ruhig dann auch dafür beten, ja, hilf mir. Ich kann es zwar, aber hilf mir dabei. Ne, aber das, was wir tun können, das sollen wir auch tun. Beten und das, was wir tun können, das tun. Das hört sich auf den ersten Blick dann auch sehr gut an, aber dennoch erkannten sie ihre ausweglose Situation und äußerten das auch. Das Volk Israel, das stimmte ein Klagelied an. In der Übersetzung Hoffnung für alle wird es auch als ein Reim wiedergegeben. Und das macht es dann auch ein bisschen leichter zu verstehen. Ja, tatsächlich, das war jetzt ein Lied. Vers 4. Das Volk der Judäa sang ein Klagelied. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel, alleine ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Und das war ein Lied, das haben sie gesungen. Das war so ein Text, vielleicht haben sie ihn auch häufiger gesungen und sich vielleicht auch so ein bisschen da hineingesteigert. Ja. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr, der Schutt ist uns zu viel. Alleine schaffen wir es nicht mehr, alleine ist es uns zu schwer, wir kommen nie ans Ziel. Tatsache ist, wenn wir ein Problem haben, dann haben wir ein Problem, oder? Ganz einläufig. Wenn wir ein Problem haben, dann haben wir das auch. Wenn wir ein Problem haben, dann haben wir auch ein Problem. Und dann brauchen wir auch nicht so zu tun, als hätten wir das Problem nicht. Was können wir dann stattdessen tun? Was tat das Volk Israel? Also Vers 3, wir haben es gerade gelesen, sie beteten und sie stellten Wachen auf. Und Vers 4, sie sangen ein Klagelied, in dem sie ihre ganze ausweglose Situation zum Ausdruck brachten. Beten hilft uns, unsere Probleme zu ertragen. Manchmal, da hilft es auch, ein Klagelied anzustimmen. Ja? Also das löst nicht unbedingt das Problem, aber wenn wir das dann mal aussprechen, was uns belastet, so hat Gott uns gemacht, dann hilft das auch. Es tut gut, wenn wir mal aussprechen, vor allen Dingen vor Gott aussprechen, was uns belastet. Und Tatsache ist auch, Gott fordert uns auch dazu auf. Gott fordert uns dazu auf. An vielen Stellen in der Bibel sagt er, schüttet euer Herz vor mir aus. Gott ist der größte Seelsorger. Ja, Probleme haben wir. Übertragen wir das mal auf die heutige Zeit. Woher kommen viele unsere Probleme? Was würdest du antworten, wenn ich dir die Frage stelle, woher kommen viele unserer Probleme? Jetzt wären sicher einige Antworten möglich. Paulus macht uns Christen deutlich, welche Anfeindungen wir heute ausgesetzt sind. Er bringt das auf den Punkt in Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Diese finsteren Mächte, sie sind in erster Linie gegen Gott. Gott will Gemeinde durch seine Nachfolger bauen und diese finsteren Mächte wollen die Gemeinde zerstören, zumindest durcheinander bringen. Und sie tun das oftmals durch andere Menschen. Gott will, dass wir in Frieden zusammenleben und diese bösen Mächte wollen den Frieden in den Gemeinden zerstören. Diese bösen Mächte wollen auch den Christen Schaden zufügen. Vor allen Dingen wollen sie uns daran hindern, dass wir Reich Gottes bauen. Diese Mächte der Finsternis haben ein großes Interesse daran, Unfrieden zu stiften. Lasse das nicht zu und kämpfe mit Gottes geistlichen Waffen dagegen an. Kämpfe deinen Glaubenskampf gegen die Anfeindungen und sei allzeit bereit. So komme ich zu meinem nächsten Punkt. Gegenwehr, damals und heute. Nehemia hatte gebetet und er hatte Wachen aufgestellt. Also er hatte etwas getan, was er tun konnte. Beten und Wachen aufstellen. Doch er merkte, dass die Menschen, das Volk, diese Rückkehrer, sie waren dennoch entmutigt. Da hat er sich überlegt, was kann ich jetzt tun? Was kann ich tun? Hat er eine Idee? Nehemia hatte eine Idee. Nehemia rief das ganze Volk zusammen, also alle, die er erreichen konnte. Das ist dann auch schon ziemlich beeindruckend. Ja, da waren sie, und das ganze Volk war versammelt und der eigentliche Leiter, Nehemia, stand vor ihnen. Diese Situation müssen wir uns jetzt mal so vorstellen. Er ruft das Volk zusammen und dann sagt er zu ihnen, ihr Jammerpötte, ihr alten Waschlappen, ja, ihr Kleingläubigen, ihr Nichtsnutze, geht doch nach Hause und holt euch da erstmal aus. Also mit euch kann man wirklich nichts anfangen. Also hat er es gesagt? Der Bibelkundige, ein paar haben auch die Bibel aufgeschlagen, das ist ganz gut, die werden jetzt vielleicht suchen. Wo steht das denn? Nein, also die meisten von euch wissen, das hat er, vielleicht wisst ihr nicht genau, was er gesagt hat, ne? Aber das hat er nicht gesagt. Also der aufmerksame Bibelkunde wird erkannt haben, nee, also das hat er wirklich nicht gesagt. Und er sagte dann auch etwas ganz anderes. Ja, also das Volk Israels hat ein Klagelied gesungen und damit die Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck gebracht. Ich hatte das ja eben auch schon nochmal genannt. Aber darauf geht Nehemia überhaupt nicht ein. Zumindest wird das nicht berichtet. Darauf geht Nehemia überhaupt nicht ein. Es ist keine Zeit für Diskussionen, über all das nachzudenken, was nicht geht. Keine Zeit, darüber nachzudenken, über das, was nicht geht oder über das, was falsch gelaufen ist. Nehemia fordert stattdessen das Volk Israel auf, lasst uns auf das Gute sehen. Lasst uns auf das Gute sehen. Und lasst uns auf das Starke sehen und auf das Positive sehen. Lasst uns auf Gott vertrauen. Lasst uns auf Gottes Macht vertrauen. Lasst uns auf Gottes Kraft vertrauen. Lasst uns auf Gottes Möglichkeiten schauen. Und deshalb sagte Nehemia zum Volk Israel, Nehemia 4, Vers 8, und als ich ihre Furcht sah, er hat das schon erkannt, er ist nicht so naiv, ja, er hat das schon erkannt, das Problem. Als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und den Ratsherren, also er spricht auch ausdrücklich die Leiter an, um auch sie zu motivieren, den Vornehmen und den Ratsherren und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Das sind ermutigende Worte, wenn mal was schief läuft. Können wir draufhauen oder mal sagen, wir ändern jetzt mal unsere Blickrichtung. Ermutigende Worte ist viel besser, als immer nur das Negative zu benennen. Diese Ansprache von Nehemia kann man in drei Teile teilen. Erstens, fürchtet euch nicht vor ihnen. Hier kommt keine Mitleidsrede, kein Oh, ihr Armen oder ihr Jammerlappen oder was ihr alles falsch macht, sondern eine Aufforderung dazu, keine Angst zu haben. Fürchtet euch nicht. Dann zweitens, gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist. Wende deinen Blick weg von den menschlichen Bedrohungen und wende dich stattdessen hin zu Gott. Und drittens, streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Haltet das Ziel in Augen, den Blick für das, worum es wirklich geht. Steht auf, wofür ihr kämpft. Was soll denn aus euren Brüdern und Söhnen, Töchtern, Frauen, Häusern werden, wenn du nicht bereit bist, für sie zu kämpfen? Übertragen wir das mal auf unsere Gemeinde. Was soll denn aus deiner Gemeinde werden, wenn du nicht bereit bist, dich für deine Gemeinde einzusetzen? Wenn du nicht bereit bist, für deine Gemeinde aufzustehen und für sie zu kämpfen? Dabei dürfen wir aber niemals vergessen, dass wir da einen geistlichen Kampf kämpfen. Wir sehen da immer manchmal so dieses menschliche Versagen. Das ist aber ein geistlicher Kampf, in dem wir drin stehen. Epheser 6, 13. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Ich möchte, dass wir heute mal uns mal auf drei geistliche Waffen konzentrieren, drei geistliche Waffen ansehen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Die erste geistliche Waffe ist das Gebet. Glaubenskampf mit der geistlichen Waffe Gebet. Diese geistliche Waffe benutzt auch Nehemia damals schon. Als Nehemia davon hörte, dass die Feinde vorrückten, um das Volk Israel niederzustrecken, Vers 3 können wir das nachlesen, wir aber beteten zu dem Herrn. Paulus schreibt dazu in Epheser 6, in der es um die geistliche Waffenrüstung geht, Epheser 6, Vers 18a, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet. Wenn wir angegriffen werden und wenn Menschen oder Situationen uns das Leben schwer machen, dann ist Gebet eine wirklich gute Gegenwehr. Das Thema heute Morgen lautet ja Glaubenskampf gegen Anfeindungen allzeit bereit. Seid auch allzeit bereit zum Gebet. Der nächste Punkt. Glaubenskampf mit der geistlichen Waffe, Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen Christen, in denen wir uns gegenseitig ermutigen. Jetzt lege ich mal die Betonung auf gegenseitig ermutigen. Gegenseitige Ermutigung ist ein sehr wertvolles Element. Nehemia hatte das Volk zusammengerufen, nicht um nochmal draufzuhauen und darauf hinzuweisen, was sie alles falsch machen, sondern um sie zu ermutigen. Nehemia 4, Vers 8. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Jesus selbst sagt in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Dort, wo Jesus ist, da kann der Teufel nicht mehr sein. Ermutigung von anderen können wir nur in der Gemeinschaft mit anderen Christen erleben, erfahren. Gottesdienste sind ein Ort, an dem Christen diese Ermutigung erfahren können, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, aber auch in Hauskreisen, Bibelstunden, Gebetskreisen und so weiter. Nutzt doch die Gelegenheiten, wenn ihr euch trefft, auch immer wieder, um euch gegenseitig zu ermutigen. Epheser 5, Vers 19. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wenn wir uns gegenseitig ermutigen, dann werden wir dadurch gesegnet und werden für andere zum Segen. Und dann komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt. Glaubenskampf mit der geistlichen Waffe, das Schwert, also Gottes Wort, die Bibel. Nehemia musste damals mit einem Schwert aus Eisen kämpfen, also nicht nur Nehemia, sondern das Volk Israel damals. Gott gibt uns heute für den geistlichen Kampf ein geistliches Schwert. Und das ist die Kraft seiner Worte, die auch in der Bibel aufgeschrieben worden sind. Epheser 6, Vers 17b, Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist das Schwert. Ja, das Wort Gottes, diese Worte Gottes ist das Schwert, das viele Christen leider viel zu häufig im Bücherregal verstauben lassen. Die Männer damals auf der Mauer, die wären nicht im Traum auf die Idee gekommen, ihre Schwerter irgendwo ins Regal zu legen, um es da verstauben zu lassen. Nochmal Nehemia 4, Vers 11. Die da Lasten trugen, arbeiteten so, mit der einen Hand taten sie die Arbeit, mit der anderen hielten sie die Waffe in der Hand. Sie waren allzeit bereit. Allzeit bereit sollen auch wir Christen sein, auch wenn es darum geht, das Wort Gottes zu studieren, es weiterzusagen und es zu leben. Der Widersacher Gottes wollte Jesus, als er hier auf der Erde war, zu Fall bringen. Der Widersacher Gottes missbrauchte die Worte Gottes und dann verlieren sie auch an Macht und Kraft. Doch Jesus kannte sich besser in dem Wort Gottes aus und vor allen Dingen benutzte Jesus die Worte Gottes aufrichtig und ehrlich. Und deshalb konnte Jesus den Satan mit dem Wort Gottes in die Flucht schlagen. Das ist, finde ich, hochgradig, diese Situation, hochgradig interessant, was wir daran erkennen können, welche Macht die Worte Gottes haben. Jesus hat in Anführungszeichen nur die Worte Gottes benutzt, die im Alten Testament aufgeschrieben worden sind, und hat mit der Macht dieser Worte den Satan in die Flucht geschlagen, nur weil er die Worte Gottes gegen den Satan angewendet hat. Der richtige Umgang mit den Worten Gottes ist eine Kraft, wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das wir einsetzen können und sollen und müssen, gerade im geistlichen Kampf. In dieser Predigtreihe habe ich darüber gepredigt, dass Jesus gesagt hat, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich habe euch auch darüber gepredigt, dass wir mit Entschlossenheit glauben sollen. Heute ging es noch einen Schritt weiter. Jesus gibt uns geistliche Waffen an die Hand, die wir für unseren geistlichen Kampf nutzen können und sollen. Und davon habe ich jetzt mal nur drei genannt in dieser Predigt: Gebet, Gemeinschaft der Gläubigen und Gottes Wort. Und ganz zum Schluss möchte ich noch einmal die Bibelverse nennen, auf die ich in dieser Predigtreihe immer wieder eingegangen bin. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Auch dann nicht erschrecken, wenn mal wirklich etwas Schreckliches passiert, sondern immer festhalten an Gott, an Jesus, an ihn glauben. 1. Korinther 16, 22, da steht unter anderem dieses Wort Maranatha, Jesus kommt oder Jesus kommt wieder. So eine Erinnerung, mit denen die Christen sich damals immer wieder erinnert haben. Das ist doch unsere Hoffnung, dass Jesus als Sieger wiederkommt und uns mitnimmt in seine ewige Herrlichkeit. Offenbarung 22, 20, wo Jesus das am Schluss noch einmal bekräftigt. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das ist die Hoffnung der Christen, dass Jesus eines Tages als Sieger wiederkommt. Und die Christen, um die Christen dann mitzunehmen in seine ewige Herrlichkeit, vergiss dieses wunderbare Ziel nie, verliere es nie aus den Augen. Und je mehr du davon begeistert bist, umso mehr wirst du auch davon anderen Menschen erzählen. Maranatha, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und wenn wir unser Leben so leben, dann tritt das in Kraft, was in Johannes 7, Vers 38 steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was für eine Zusage. Und das ist das, was Jesus pflanzt nicht nur, sät nicht nur, sondern der gießt auch und sorgt dafür, dass auch durch uns, auch durch dich, Großartiges geschehen kann. Lass uns noch zum Schluss beten. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, voller Glauben und Vertrauen wenden wir uns dir zu im Gebet. Du bist allmächtig und du bist heilig. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, unseren Glaubenskampf gegen die Anfeindungen zu kämpfen und zu leben und allzeit bereit zu sein. Allmächtiger Vater im Himmel, du stellst uns diese geistlichen Waffen zur Verfügung. Gebet, die Kraft deiner Worte und die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wir bitten dich, dass wir die Möglichkeiten noch viel mehr nutzen, uns gegenseitig zu ermutigen. Und wir bitten dich, dass die Ströme deines lebendigen Wassers durch uns hindurchfließen und uns überfluten. Ja, wir bitten dich, Vater im Himmel, dass dein Geist in unserem Leben eine Erweckung bewirkt und eine Erweckung in den Städten und Dörfern bewirkt, in denen wir leben. Jesus, du bist der Herr aller Herren, König aller Könige. Deinen Namen preisen wir jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen.